Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan. Die EU-Wahl in Ungarn und Polen ist heute unser Thema. Und dabei werden wir uns auch die Frage stellen, ob da eine Achse der osteuropäischen Nationalisten geschmiedet wird.
Wir sind das Herz Europas. Wir sind das schlagende Herz Europas. Indem wir ihnen zeigen, wie erfolgreich, effektiv, mutig und glaubwürdig wir sind, inspirieren wir heute Europa.
Sagt der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ziemlich selbstbewusst. Welches Europa er meint, verdeutlicht sein Kollege aus Ungarn, Viktor Orbán.
Ohne christliche Kultur gibt es keine ungarische Freiheit. Und es gibt keine freien Ungarn. Wir wünschen den Völkern Europas, dass der Schleier vor ihren Augen fällt, damit sie es sehen und verstehen können, ohne die Verteidigung unserer christlichen Kultur werden wir Europa verlieren. Und Europa wird nicht mehr den Europäern gehören.
Was erwartet uns aus Osteuropa bei den EU-Wahlen? Zwei Länder, die sich dabei sehr klar positioniert haben in den vergangenen Jahren, sind Polen und Ungarn. Zunächst der Blick nach Ungarn, wo unser Autor Ruslan Amirov bei EU-Kritikern und EU-Befürwortern eine unfreiwillige Einigkeit vorgefunden hat. Die scharfe Kritik an der Bürokratie in Brüssel.
Es ist ein graues Hochhaus mit hellbraunen Balkongeländern aus Kunststoff. Ganz unten befindet sich hier im zweiten Bezirk von Budapest das Café Bambi. Die 25-jährige Reka Bendek sitzt gerne auf der mit steinernen Blumentrögen abgegrenzten Terrasse in diesem sowjetischen Zweckbau und genießt den minimalistischen Charme von damals. Doch auch die politische Alltagsrhetorik in Ungarn erinnert gerade jetzt vor der Europawahl stark an Ostblockzeiten. Brüssel? Das sei doch so wie früher Moskau. Tausende Kilometer von der Heimat entfernt säßen elitäre Politiker, die den Ungarn vorschreiben würden, was diese zu tun und zu lassen hätten. Bis vor kurzem warnte die ungarische Regierung ihre Bürger in einer Werbekampagne sogar vor den wahren Plänen der Politiker aus Brüssel, die eine Migranteninvasion nach Ungarn unterstützen würden. Der überzeugten Europäerin Reka Bendek gefällt dieser Umgang mit der EU überhaupt nicht.
Meiner Meinung nach ist es skandalös. Es ist so respektlos. Sogar wenn ich verstehe, warum sie meinen, unser Land beschützen zu müssen oder was auch immer, erlauben sie sich zu viel. Und dann noch die Propaganda gegen die EU. Also, es ist wirklich schwer, irgendwie nett darüber zu sprechen.
In ihrem Heimatland sieht die studierte Psychologin und Sozialarbeiterin aktuell keine Zukunft für sich. Zusammen mit ihrem italienischen Freund Andrea, den sie während ihrem Studium über ein Erasmus-Austauschprogramm kennengelernt hat, zieht sie deswegen bald nach Barcelona. Neues Land, neues Glück. Reka Bendek weiß, dass dieser Schritt nur dank der EU so einfach möglich ist. Eine grenzenlose Liebesbeziehung zu Brüssel hat sie deswegen aber auch nicht. Dass sich das Ganze eher wie eine trockene Vernunftbeziehung anfühlt, liegt aus ihrer Sicht vor allem daran, dass der Partner oft zu emotionslos rüberkommt.
Ich habe den Eindruck, dass es dort so viel Bürokratie gibt, dass manchmal die wichtigsten Punkte einfach verloren gehen. So, dass die Werte, welche die EU repräsentiert, auf diesem Weg global keinen großen Einfluss haben können.
Dabei wünscht Reka sich eigentlich eine Europäische Union, die aufsteht und weltweit für ihre Werte kämpft und aufhört, sich von Mitgliedstaaten rumschubsen zu lassen. Bei der Frage, was sie der EU denn gerne mal ins Gesicht sagen würde, wird sie dann deutlich.
Irgendwie musst du aufstehen und dein Zeug gebacken bekommen. Aber du darfst es dir einfach nicht erlauben, auseinanderzufallen.
Don't allow yourself to fall apart.
Bei László Bogdan, dem Bürgermeister der ungarischen Gemeinde Cserdi, ist die Liebe zu Europa und vor allem zur EU nicht ganz so groß. Cerdi, das ist ein 400-Seelen-Ort im Süden Ungarns, Richtung kroatische Grenze. Der 44-jährige Bogdan, ein großer Mann mit dunkelschwarzen Haaren, drei Tage Bart und braun gebrannt, ist wie die meisten Bewohner hier Roma. Vieles von dem, was die Dorfgemeinschaft heute besitzt, wie ein riesiges Gewächshaus, ein neues Gemeindehaus oder ein roter VW-Bus, hat Bogdan aus EU-Geldern finanziert. Trotzdem ist er wütend auf die EU.
Die Lage der Zigeuner in Europa ist heute so, dass sich niemand um sie kümmert. Ich glaube nicht mehr daran, dass die Union, dass Europa sich wirklich für diese Frage interessiert. Egal, wo ich in Europa hingehe, bekomme ich mit, dass alle die Zigeunerfrage von sich wegschieben. Einwanderer werden priorisiert. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber eins dürfen wir nicht vergessen. Wir leben seit 600 bis 800 Jahren hier. Wir haben es niemals geschafft. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir Zigeuner fehlerfrei oder problemlos sind. Aber das Geld ist nicht bei uns. Wir haben kein Geld und keine Macht.
Über 10 Millionen Roma leben in Europa. Viele von ihnen in Osteuropa. 2011 hat die EU, während Ungarn die Ratspräsidentschaft innehatte, ein Strategiepapier beschlossen, das die Situation der größten Minderheit in Europa verbessern soll.
Das Einzige, was sich in den letzten 30, 50, 100, 200 Jahren geändert hat, ist, dass Zigeuner jetzt auf Facebook sind und dass sie iPhones haben. Wenn es um die Bewertung und die Verallgemeinerung geht, hat sich gar nichts geändert. Es gibt vielleicht nur Dutzende, einige Hunderte von uns, die ein Diplom haben. Insgesamt liegt der Anteil an Hochschulbildung bei den Roma bei 1%.
Es wirkt beinahe so, als ob Brüssel diesen stolzen Mann persönlich verletzt hätte. Denn die EU, das hätte doch mal der große Held sein können, der die Roma in Europa rettet. Nicht nur finanziell, sondern vor allem menschlich. Aber in Brüssel, wo Bogdan schon öfter war, geht es aus seiner Sicht nur um Paragraphen und Geld. Dass die Europawahl daran etwas ändern wird, glaubt Laszlo Bogdan nicht.
Ah, darf ich mal das schnell?
Gerne.
Entschuldigung, das ist aus Deutschland gerade, unser Kunde. Hallo Dirk, Thomas.
Brüssel und das große Geld. Ja. So sieht das auch Tamás Janicek. Der studierte Diplomökonom hat Anfang der 1990er seine Firma JPH Trading gegründet und vertreibt seitdem Metallbauteile für die Industrie. In jeder Ecke seiner Arbeits- und Lagerhallen in Nocskovasi, nordwestlich von Budapest, wird also geschweißt, geschliffen und geschraubt. Dass die Firma des heute 60-jährigen Janicek mal größer wird als die 35 Mitarbeiter, die er jetzt hat, hält er für schwierig. Die Konkurrenz sei einfach zu groß.
Zurzeit Ungarn hat sehr wenig in den Händen. Keine Firmen, keine Banken, keine Versicherungen, keine guten Brands. Wir arbeiten hier für Fremdfirmen und sie sehen ganz genau, bis wann können sie runtergehen oder hochgehen. Und sie finden immer die Grenze, bis wir noch arbeiten. Und sie versuchen das auszunutzen.
Schaut man auf die größten Unternehmen hier, so scheint er recht zu haben. Audi, E.ON, Samsung, Philips, General Electric, Nokia und viele weitere ausländische Firmen sind die Big Player auf dem ungarischen Markt. Brüssel, so Janicek, mache es ihnen dabei einfach.
EU hat die ganzen juristischen Grenzen diesbezüglich aufgebaut. Also wenn hier Kapital kommen möchte, dann ist das rechtlich absolut zugesichert, garantiert.
Selbstverständlich hätte auch er Vorteile dank der offenen Grenzen. So kann Janicek seine Waren deutlich günstiger und schneller an seine Kunden in Europa verkaufen und liefern. Vom EU-Beitritt Ungarns hätten primär aber die großen Firmen aus den westlichen Ländern profitiert, gerade wenn es um Fachkräfte geht.
Für mich ist keine gute Lösung, dass ein reiches Land gute, qualifizierte, gebildete Leute von einem anderen Land nimmt, um die wirtschaftlichen, finanziellen Arbeitsprobleme zu lösen. Genauso sehe ich die Situation mit den sogenannten Flüchtlingen oder Migranten. Wenn Flüchtlinge, Migranten kommen und werden in Westeuropa gutes Leben finden, dann wie können sie das Land wieder aufbauen? Wenn es das weiter so geht, die Länder bleiben arm und die anderen Länder werden noch reicher.
Deswegen hält Janicek die Flüchtlingspolitik der ungarischen Regierung auch für richtig. Um politisch eine Zukunft zu haben, müsste das jetzige System der EU aus seiner Sicht sowieso fundamental geändert werden. Und genau hier liegt womöglich eines der entscheidenden Probleme für die EU in Ungarn. Denn EU-Kritiker wie László Bogdan und Tamás Janicek und EU-Befürworter wie Rika Bendik sind sich nämlich in einem Punkt einig. Im Bürokratieapparat Brüssel muss sich etwas ändern. Bleibt nur noch zu klären, in welche Richtung.
Ob aber diese Kritik an der Brüsseler Bürokratie, die unser Autor Ruslan Amirov vorgefunden hat, dazu führt, dass alle Ungarn ähnlich wählen? Am 26. Mai wissen wir mehr. Bei den Polen sprechen sich mehr als 80% für die EU aus. Aber das bedeutet nicht, dass sie auf ihre nationale Identität und einen souveränen Staat verzichten wollen, wie Martin Adam erfahren hat.
Polen ist eigentlich halb und halb geteilt. Es gibt Menschen wie mich, die auf das Glas schauen und sagen, es ist halb voll und nicht halb leer. Der andere Teil sind leider Menschen, viele auch in meinem Alter oder jünger, die immer einen Feind suchen.
Marta Lebedzinska ist 37 und erfolgreiche Innenarchitektin. Die Wohnung, an der sie gerade arbeitet, liegt in einem modernen Apartmentturm mit Blick auf die Danziger Werft. Martha hat eingeladen in ein modernes Café in der Danziger Altstadt. Es gibt glutenfreien Apfelkuchen und viele Social-Media-taugliche Fotomotive. Sie erzählt, dass sie die politischen Details dessen, was da in Brüssel und Straßburg passiert, nicht zu interessieren. Eher ist die Europäische Union für sie eine Chance, ein gutes Gefühl. Auch weil sie dadurch ihren Mann kennengelernt hat.
Mein Mann ist Franzose.
Mein Mann ist Franzose. Wir haben uns kennengelernt, eben auch da die Menschen in der EU frei reisen können. Cyril hat ein Erasmus-Studium in Finnland gemacht. Dort hat er einen Freund von mir kennengelernt, der, auch dank der EU, dort arbeiten konnte. So haben wir uns getroffen.
Ihr 4 Jahre alter Sohn wächst dreisprachig auf. Mit dem Vater Französisch, mit der Mutter Polnisch und gemeinsam Englisch. Der Kleine sei ein echter Danziger und damit echter Europäer.
Gdańsk ist eine außergewöhnliche Stadt unter den Städten Polens, sehr proeuropäisch. Ich finde es schade, dass es jetzt eine politische Kraft in Polen gibt, die nur nehmen und nichts geben will. Ich schäme mich dafür.
In derselben Stadt, ein paar Kilometer weiter, empfindet Jerzy Klein keine Scham, wenn es um die polnische Regierung geht. Er drückt seine Gefühle drastischer aus.
Unsere Regierung ist ja nicht normal. Man kann sich doch in allen Fragen durch Gespräche verständigen und alles regeln. Hier gibt es aber irgendwie nur verfestigte Fronten und Schluss.
Die Europäische Union habe hier alles verändert. Zum Besseren, sagt Jerzy Klein und zeigt auf den Danziger Hafen, auf ein Frachtschiff, das vertaut da liegt. Das ist Jerzy Kleins Arbeit. Er ist ein sogenannter Stauer, ein Hafenarbeiter, der Schiffe be- und entlädt. Mal sei die Arbeit leichter, mal schwerer, sagt er, aber meistens schwer. Dafür könne er immer am Meer sein und das sei ihm sehr wichtig. Hier ist die weite Welt plötzlich ganz nah. Und 2004 kam auch Europa ganz nah.
Die Europäische Union hat ja Regeln aufgestellt für unsere Arbeit. Früher, also noch vor der Wende, wenn man zur Arbeit kam, da musste man jeden Tag 50 Kilo schwere Säcke tragen. Das hat für einen Arbeiter schon mal 40 bis 50 Tonnen pro Tag ausgemacht. Aber die EU hat das jetzt beschränkt. Das ist schon besser für die Arbeiter.
Heute darf ein Arbeiter maximal 25 Kilo am Stück tragen. Ob die Regeln in Brüssel aufgestellt wurden, um damit die Arbeiter zu schützen oder einfach um die europäischen Häfen zu vereinheitlichen, ist Jerzy Klein dabei egal. Als Polen Mitglied der EU wurde, sei es ihm aber eher um seine beiden Kinder gegangen. Sie sollten reisen können und arbeiten, wo sie wollen. Das hat geklappt und Jerzy Klein ist zufrieden. Same plusse, nur Vorteile, sagt er. Naja, außer vielleicht das mit den Geflüchteten. Das sei nicht so gut gelaufen.
Ich bin ja ein einfacher Mann aus Polen, aber ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Wir können ja gern Geflüchtete aufnehmen, aber geordnet nach Religion. Es gibt auch geflüchtete Christen. Das würde vieles einfacher machen. Dann wäre das ja nicht so, dass uns jemand mit Sprengstoff bedroht oder so. Mir scheint das schon eine Frage des Glaubens zu sein.
Die Idee, Menschen per Quote innerhalb der EU zu verteilen, sei in Polen als Bevormundung, als unzulässige Einmischung in die nationale Politik wahrgenommen worden. Das Beharren auf die ungeteilte nationale Souveränität sitzt tief. Die EU wird dementsprechend als übergriffig empfunden. Jerzy Klein sagt, dann muss man sich halt verständigen. Arkadiusz Zaborowski lacht bitter. Verständigen? Austreten müsse Polen.
Das alles mit der EU geht in Richtung eines großen Staates, eines Imperiums, das Macht über andere, schwächere Länder haben will. Nicht mittels Krieg, sondern über die Wirtschaft. Ich bin deshalb dafür, dass Polen die EU verlässt.
Arkadiusz Zaborowski, 33 Jahre alt, lebt schon sein ganzes Leben lang in Skarszewe, einem 7000 Einwohnerstädtchen unweit von Malbork im Norden Polens. Sein Geld verdient er damit, in einer Süßigkeitenfabrik die Bonbonmasse anzurühren. Aber Zaborowski hat nicht in das beste Restaurant am Platz geladen, um über Bonbons zu sprechen. Ihm geht es um die Nation.
Jestem Polakiem, więc muszę robić coś.
Ich bin Pole, also muss ich etwas tun für Polen. Jeder kann irgendwie der Nation dienen. Der Sportler macht mit seinen Leistungen die Nation stolz, der Arbeiter arbeitet im Bergwerk, damit es polnische Kohle gibt.
Und Arkadiusz Zaborowski engagiert sich bei der Ruch Narodowy, der nationalen Bewegung, einer Kleinstpartei, die über eine gemeinsame Liste mit anderen Parteien 5 Abgeordnete im polnischen Sejm, dem Parlament, hat. Nationalismus ist ihr Programm und Nationalist sei auch er, sagt Zaborowski.
2004, als Polen Mitglied wurde, hatte ich gemischte Gefühle. Ich war sehr skeptisch, auch wenn meine Ansichten damals noch nicht so gefestigt waren wie heute. Ich habe das befürchtet, was man jetzt beobachten kann, den Verlust der polnischen Unabhängigkeit.
Wenn man diese 3 Stimmen aus Polen hört, die Martin Adam eingefangen hat, und davor die 3 aus Ungarn, kann einem erstmal nicht wirklich bange werden. Es gibt Ausrutscher wie den zuletzt gehörten Arkadiusz Zaborowski, aber die gibt es auch im Westen Europas und das hält eine Demokratie aus. Tja, soweit die Theorie. Immer wieder gibt es Gerüchte über bedenkliche Trends aus Osteuropa, wenn es um die EU geht. Man wolle keine Welt aus Fahrradfahrern und Vegetariern wie in Westeuropa, sagte einmal ein früherer Außenminister der Regierungspartei PiS. Auch keine Frauenquoten, Homo-Ehen und Gendersternchen. Bei so manchem Polen und auch Ungarn steht all das für ein degeneriertes Europa, dem sie sich nicht verbunden fühlen. Ist so etwas typisch für Osteuropa? In Abgrenzung zur westeuropäischen Achse mit der Französin Le Pen und dem Italiener Salvini? Ich bin verbunden mit Jan Palokat, unserem Korrespondenten in Polen. Hallo nach Warschau.
Hallo.
Herr Palokat, Viktor Orban und Jarosław Kaczynski sind Vorsitzende von rechtsnationalen Parteien in 2 osteuropäischen Ländern. Inwieweit sind solche Aussagen wie die eben zitierten von mir typisch für Länder, die wie Polen aus dem ehemaligen Ostblock stammen, katholisch sind, christlich? Ist das typisch?
Ja, ich würde sagen, es gibt hier schon ein, sagen wir mal, ein typisches Phänomen, das wahrscheinlich nicht nur in Polen hier, wo ich mich nun ein bisschen besser auskenne, zu beobachten ist. Und das ist, dass der Nationalismus, der hier sowieso traditionell selbstverständlicher ist, weil er ja zum Beispiel in der Zeit des Ostblocks, des Kommunismus, eine treibende Feder war, zu sagen, wir müssen im eigenen Land wieder selbst bestimmen, uns nicht von Moskau das diktieren lassen. Das
von Moskau,
verbindet
von Brüssel.
Sich jetzt heute von, das ist die Rhetorik, die natürlich nur hier funktioniert. Brüssel ist das neue Moskau, funktioniert in Portugal nicht. Also dieser traditionelle, doch eher selbstverständliche Nationalismus verbindet sich in der Tat mit einem, ich würde es mal sagen, neuen Selbstbewusstsein hier. Ein Aufbegehren der, wenn man so will, langjährigen Underdogs, der Neuen in der EU, die lernen müssen, wie das funktioniert in Europa, die viele, viele Hilfsgelder bekommen. Und jetzt gibt es auf einmal das Angebot, wir müssen nicht immer nur kopieren und abnicken, was da aus dem Westen kommt, sondern im Gegenteil, wir sind dem Westen jedenfalls moralisch sogar überlegen, denn da gibt es viele, viele Probleme, konservativ-christliche Grundwerte sind unter Druck und wir halten die hoch, die sollten sich mal an uns halten. Also das ist eine Haltung, die sehr, sehr auch hier im Wahlkampf aufscheint, wenn die PiS-Partei bei den samstäglichen Parteikonventen, wie das hier heißt, in verschiedenen Orten den Slogan hat, Polen das Herz Europas. Also ein großes Selbstbewusstsein, eine Abgrenzung und etwas, was wahrscheinlich auch tatsächlich Orban und Kaczynski und vielleicht noch ein paar andere in der Region gemeinsam haben.
Welche Rolle spielt denn das Christentum und die katholische Kirche bei diesem Blick auf sich selbst und die EU? Ist das eine ganz wichtige Säule dessen, was die Europäische Union machen oder sein soll?
Rhetorisch ja, das höre ich ja auch aus Ungarn und anderen Ländern, aber hier in Polen, wo sich immer noch ungefähr 90% zur katholischen Kirche bekennen, ist es schon auffallend, dass die Kandidaten der PiS-Partei hier für das Europaparlament tatsächlich, ich möchte mal sagen, in jedem zweiten Satz rhetorisch das Christentum anrufen und davon sprechen, dass Europa zu den christlichen Wurzeln zurückfinden müsse. Jetzt tue ich mich ein bisschen schwer damit, das wirklich eins zu eins, ich sag mal, ernst zu nehmen. Das scheint ein bisschen eine losgelöste Rhetorik zu sein und Kulturwissenschaftler bestätigen das auch. Es geht hier nicht darum, quasi eine Missionsbewegung zu starten und, sagen wir mal, den Deutschen ein strenges polnisches Abtreibungsrecht sozusagen aufzutischen, sondern es geht darum, nach innen zu signalisieren, seht her, wir sind die letzten Mohikaner, die letzten verbliebenen aufrechten Christen und an uns wird vielleicht doch Europa wieder genesen.
Wenn ich das jetzt ernst nehme, ist das ja auch ein Bollwerk im Kampf gegen den Islam, den Islamismus, den Islamischen Staat und. Und da wiederum schließt sich die Lücke zu den westeuropäischen Nationalisten. Inwieweit gibt es da tatsächlich Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Denn der Italiener Salvini ist ja seit letztem Jahr auf Werbetour durch Europa, um ein Netz von Gleichgesinnten zu knüpfen. Und er war auch bei Kaczynski in Warschau. Wie haben Sie die beiden erlebt? Könnte da eine Männerfreundschaft entstehen?
Entlang der Flüchtlingspolitik sicherlich. Das ist ja ein Brandbeschleuniger, denke ich mal, in vielen dieser Bewegungen. Und auch hier in Polen, obwohl ja kein einziger im Rahmen dieser Umverteilung aufgenommen wurde. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Thema 2015, als es dann eben darum auch ging, hier die Parlamentswahlen zu gewinnen. Ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt und eben durch so allgemeine Thesen, das Christentum ist in Gefahr, ersetzt worden. Salvinis Besuch hier fand ich insofern sehr interessant, dass sich mein Eindruck dann hinterher in Verlautbarung aus dem PiS-Umfeld doch bestätigt hat. Er hat hier sehr stürmisch geworben um sein Konzept einer umfassenden Rechtskoalition von Erzkonservativen bis hin zu Rechtsradikalen in Europa und ist da hier nicht auf so große Begeisterung gestoßen. Also es wurde immer gesagt, es gibt viele Übereinstimmungen in Politikbereichen, aber das, und das sagte jetzt auch ein einflussreicher Europarlamentarier der PiS-Partei, Richard Legutko heißt der Mann, das habe Kaczynski und er Salvini zu verstehen gegeben. Eine solche große Koalition ist mit Polen nicht zu haben. Größte Berührungsängste gibt es hier in der PiS-Partei mit Le Pen in Frankreich, auch mit der deutschen AfD, schon wegen bestimmter Äußerungen aus der AfD zur Geschichte, zum Zweiten Weltkrieg. Aber es scheint eine ganz gute Stimmung hier im rechten Lager deswegen zu geben, weil man einfach glaubt, dass durch diesen Rechtsruck in Europa so viele unterschiedliche Gruppierungen ins Europaparlament kommen, dass sich da schon genug brauchbare Partner finden werden und man nicht unbedingt mit den ganz Radikalen zusammenarbeiten muss.
Sie erwähnten kurz den Zweiten Weltkrieg und die unterschiedlichen Positionen dazu. Wie vereinbart die PiS die Russlandnähe von anderen Glaubensbrüdern, wie der AfD zum Beispiel?
Da kann ich nochmal Legutko zitieren, der dem Leser klar machte, Polen stehe in dieser sehr Putin-kritischen Haltung eigentlich weitgehend alleine da. Aber ich glaube, es gibt hier doch immer noch so ein viele Sondierungen, ein sich gegenseitig anschnuppern, mit wem kann ich wiederum nicht. Salvini wird sehr gelobt von vielen PiS-Politikern als einer der großen Anführer unserer Zeit, wie ich auch in dem Legutko-Interview lesen konnte. Aber gleichzeitig scheint die PiS doch auch nicht gewillt zu sein, sich da einfach anzuschließen, sondern will auch eine eigene Stimme in Europa haben. Also diese ganzen Bewegungen kann man schlecht über einen Kamm scheren. Da gibt es sehr viel unterschiedliche Vorstellungen in der Russlandfrage, zumal auch in der Frage, ja, wollen wir die EU nun wirklich erhalten oder doch zerdeppern? Da wird es interessant sein, was sich da wirklich an Zusammenarbeit bildet und wie substanziell das dann wirklich funktionieren kann.
Am 26. Mai werden wir vielleicht schon mehr wissen. Das war Jan Palokat aus Warschau. Danke dafür, Herr Palokat.
Sehr gern.
Mehr über die EU-Wahl, welche Länder wie darüber denken und warum und was in ihnen wahrscheinlich gewählt wird, all das finden Sie auf unserer Webseite und im Podcast der Weltzeit. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.